Ich lese den Bibeltext, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 32 bis 33 und die Verse 36 bis 41. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Heiligen Geist, vom Vater dem Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Es besteht also kein Zweifel daran, und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hören, waren sie von der Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und allen Menschen in dieser Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeigerufen hat. Jesus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen diese Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Wir hören jetzt die Predigt von unserem Pastor Christoph Krause.
Ich muss mein Mikro anmachen. Dankeschön, Herr Hinweis der Technik. Der Leitgedanke für diesen Gottesdienst, der Leitgedanke, den ich hoffe, dass ihr den mitnehmen könnt, nach Hause mitnehmen könnt, der lautet: Taufe bedeutet zuallererst, Gott hat sich für mich entschieden. Taufe bedeutet zuallererst, Gott hat sich für mich entschieden. Wem fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen? Mal die Hand hoch. Das sind doch 2, 3. Wem fällt es eher schwer, Entscheidungen zu treffen? Ah, das sind mehr, ja? Ganz egal, ob es dir leicht fällt oder schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, die Sache ist ja die, wir müssen permanent Entscheidungen treffen. Und es ist besser, sie bewusst zu treffen, weil wir treffen auch dann eine Entscheidung, wenn wir die Entscheidung vermeiden. Dann passiert trotzdem etwas. Vielleicht sogar das, was wir nicht wollen. Aber das haben wir dadurch entschieden, dass wir es nicht entschieden haben. Wir müssen permanent entscheiden. Wer hat denn schon mal Entscheidungen getroffen, die sein Leben nachhaltig beeinflusst haben? Gibt es da Menschen unter uns? Doch, ja. Klar, es gibt die 3 wichtigen Entscheidungen im Leben. 3 wichtige Entscheidungen. Die erste Entscheidung: Welchen Beruf willst du erlernen? Welche Ausbildung machst du? Welches Studium machst du? Heute ist es seltener, dass einer einen Beruf lernt und den dann wirklich 40 Jahre bis an sein Lebensende macht. Aber trotzdem, dieser erste Weg, diese erste Entscheidung, die ist sehr prägend. Das ist die erste Entscheidung. Die zweite wichtige Entscheidung: Mit welchen Menschen willst du durchs Leben gehen? Also der Beruf prägt ja schon nachhaltig, aber mit welchem Menschen, welchem Ehepartner du durchs Leben gehen willst, das prägt ganz enorm. Das hat enorm reichweitende Bedeutung für dein Leben. Und die dritte Entscheidung, die kommt später. Die kommt im Laufe der Predigt. Der erste Gedanke: vom Zuhörer zum Bekenner. Vom Zuhörer zum Bekenner. Im Jahre 30 nach Christus, da leben Menschen so, wie sie schon immer gelebt haben und so, wie sie bis heute leben. Den einen fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen. Den anderen fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Aber auch sie müssen damals genauso wie wir heute schon Entscheidungen treffen. Sie mussten einen Beruf erlernen. Sie mussten sich entscheiden, mit welchem Partner sie durchs Leben gehen wollen. Auch wenn zugegebenermaßen in der alten Zeit die Eltern da noch stärker mitgeredet, mitgemischt haben, als das heute üblich ist. Und dann treffen einige dieser Menschen auf einen Mann, der sie enorm fasziniert. Und das liegt daran, er spricht so von Gott, er spricht so von Gottes Reich, dass die Zuhörer sofort spüren, er erzählt von zu Hause. Und sie hören ihm zu und sie merken mit einmal, er erzählt nicht nur von seinem Zuhause, wenn er von Gott redet und vom Reich Gottes redet, sondern er redet von ihrer ursprünglichen Heimat. Und das weckt eine enorme Sehnsucht in ihnen. Sie merken auf einmal, so wie er von Gott redet, das ist unsere Heimat. Da wollen wir wieder hin. Und dann gehen sie mit ihm und sie hören ihm zu und sie beobachten ihn und sie erleben ihn im Alltag und sie erleben Alltag mit ihm und sie erleben Wirken Gottes, nicht alltägliches Wirken Gottes auch mit ihm. Und am Ende dieser 3 Jahre sind sie überzeugt, das ist der Messias, das ist der, von dem Gott versprochen hat, dass er kommen soll. Und dann wird Jesus Christus getötet und er wird gekreuzigt und alles scheint verkehrt. Alles scheint zerschlagen. Aber diese Jünger, sie kommen kaum zur Trauerarbeit, denn schon nach 3 Tagen besiegt Jesus Christus den Tod. Er wird von Gott vom Tod zum Leben auferweckt und er zeigt sich ihnen. Und dann isst er mit ihnen. Und ich glaube, das macht er sehr bewusst. Er isst mit ihnen. Er setzt sich mit ihnen an den Tisch und er isst etwas, damit sie wissen, das ist jetzt keine irgendwie religiöse Psychose, die wir da haben, sondern den Typ, den können wir wirklich wieder anfassen und wir essen mit ihm. Und dann geht er 40 Tage ganz intensiv nochmal mit ihnen all das durch, was sie besprochen haben und spricht nochmal 40 Tage sehr intensiv über das Reich Gottes. Und er erklärt ihnen, warum er für die Gottesferne der ganzen Welt und warum er für die Gottesferne jedes einzelnen Menschen sterben musste. Und er erklärt ihnen, dass er den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Er erklärt ihnen, dass er selbst der Weg zu Gott ist. Und nach diesen 40 Tagen ist für diese Menschen klar, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Messias. Das ist der Retter. Dann geschieht die Himmelfahrt, haben wir vor einigen Tagen gefeiert. Und Jesus tritt zurück in seine Wirklichkeit, seine unsichtbare Wirklichkeit, die schon immer ist und die immer sein wird und die alles durchdringt. Aber unsere Augen können diese Wirklichkeit nicht wahrnehmen, weil unsere Augen können nur Vergängliches sehen. Unsere Augen sind nicht gemacht, um Ewiges zu sehen. Alles, was wir sehen können, vergeht. Und er tritt zurück in seine ewige und damit für unsere Augen unsichtbare Wirklichkeit. Aber bevor er geht, schenkt er seinen Jüngern, seinen Freunden noch ein Versprechen. Und er sagt, wisst ihr, ich werde euch den Heiligen Geist schenken. Und das heißt so viel wie, ich komme wieder zu euch. Und zwar viel näher, als das jemals möglich war. Ich werde in euch leben. Das ist wie so eine Art Seelenverbindung. Und auch wenn die Jünger das nicht wirklich verstehen, was er damit meint, so warten sie dann doch darauf. Und jetzt sitzen sie zusammen. Circa 120 Menschen mit einem übervollen Herzen und natürlich noch vielen Fragezeichen in ihrem Kopf. Und wahrscheinlich auch mit widerstreitenden Gefühlen. Wisst ihr, Himmelfahrt war schon über eine Woche her. Wir sind hinten dran und wir können das lesen und dann ist das so einfach. Wir wissen ja, was kommt. Aber jetzt sitzen da diese Menschen und Himmelfahrt ist schon über eine Woche her. Und dann kommen natürlich die Fragen und die Zweifel. War das doch alles ein Riesenfake? Diese 3 Jahre, die wir da investiert haben, das waren sicherlich gute Jahre, intensive Jahre, aber war das alles umsonst? War das alles doch irgendwie eine Riesentäuschung? Und dann, 10 Tage nach der Himmelfahrt, da schickt Jesus den versprochenen Heiligen Geist. Und es wird berichtet, dass das ein großes Brausen ist, wie ein Sturm, wie ein gewaltiger Sturm, der die ganze Gegend erfüllt und der dann auch das ganze Haus erfüllt. Aber es geht Jesus hier nicht um eine Gruppendynamik, um so ein Massenphänomen, so nach dem Motto, ich komme jetzt wie so ein Sturm und ich reiß dich mit, egal ob du willst oder nicht. Sondern die Bibel beschreibt das sehr fein. Erst hören sie dieses Brausen, diesen gewaltigen Sturm, und dann sehen sie etwas. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, im Kapitel 2, die Verse 2 bis 4, sie sahen etwas wie Feuer, das sich zerteilte in einzelne Flammenzungen und sich setzte, jetzt kommt das entscheidende Wort, auf jeden Einzelnen. Ganz behutsam, auf jeden Einzelnen. Und dann heißt es, und so wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, ein zugleich machtvoller, stürmischer Vorgang und trotzdem ein ganz behutsamer Vorgang, der den Einzelnen ernst nimmt. Der den Einzelnen ernst nimmt. Da, wo der Heilige Geist Raum nehmen darf, da geschieht etwas in uns. Und das Erste, was geschieht, ist vielleicht zusammengefasst am besten mit dem Wort Erkenntnis. Das ist doch vielleicht eine Frage, die uns immer mal wieder bewegt. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und wer ist Gott? Und wer bin ich vor Gott? Und was hat das alles mit Jesus Christus zu tun? Und jetzt schenkt Jesus seinen Freunden den Heiligen Geist. Und wie so Mosaiksteinchen fallen allen die Worte, seine Reden, seine Predigten, die Gedanken, die sie haben, die Bilder, die sie im Kopf haben, sie fallen alle an die richtigen Stellen. Und dann stehen die Jünger auf und sie gehen nach draußen und sie fangen an, von diesem Jesus zu reden. Und dann heißt es in unserem Predigttext, Vers 32, dann sagen sie, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und wir alle können es bezeugen. Wir alle können es bezeugen. Und nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Ganz Israel soll jetzt wissen, Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Die Jünger damals treffen eine Entscheidung. Sie treffen die Entscheidung, Jesus ist für mich nicht nur ein guter Mensch, ein Vorbild. Er ist mehr. Jesus ist der Retter für Israel, der Retter für die ganze Welt. Aber er ist mehr. Sie treffen die Entscheidung, Jesus ist mein Retter. Jesus soll mein Retter sein, ganz persönlich, mein Erlöser. Aber er ist mehr. Und sie treffen die Entscheidung und treten raus und sagen, dass er ist mein Herr. Er ist nicht nur mein Freund, mein Vorbild, mein Begleiter, mein Erlöser, mein Retter. Er ist mein Herr. Und in dem Moment sind diese Menschen von den Zuhörern zu den Bekennern geworden. Von den Zuhörern zu den Bekennern geworden, weil sie begriffen haben, Gott hat sich zuallererst für mich entschieden. Und das sollen doch alle wissen. Gott hat sich für mich entschieden und das sollen alle wissen. Der zweite Gedanke, neue Zuhörer. Neue Zuhörer. Das war ja Festzeit in Jerusalem, Pilgerzeit. Und viele Pilger aus der Umgebung kommen dann. Total unterschiedliche Menschen, vielleicht so wie hier heute Morgen. Da sind Menschen damals die glauben an Gott und kommen deshalb eben zu diesem Fest. Da sind Menschen, die sind mitgegangen, ja nun, weil ihre Eltern schon mitgegangen sind. Ja, man geht halt dann zu diesen Festen. Ein guter Jude tut so etwas. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die kommen, weil sie sich das Fest nicht entgehen lassen wollen. Also, mit diesen ganzen Ritualen und dem ganzen frommen Quatsch, dann lass mich in Ruhe, aber ich meine, wo es was zu feiern gibt, da bin ich dabei. Man kann doch wenigstens feiern miteinander. Und diese sehr unterschiedlichen Menschen werden jetzt durch das Brausen, durch diesen Sturm angelockt und treffen dann auf die vom Heiligen Geist erfüllten Jünger. Und die Jünger erzählen von Gott und von Jesus Christus. Und die Jünger erzählen von dem Wirken Gottes. Und sie erzählen von dem Wirken Gottes in ihrem Leben ganz persönlich. Sie sind Bekenner geworden. Das ist ja übrigens das Grundkonzept von Jesus von Anfang an. Er macht den Weg frei zu Gott, den Weg frei zur Gemeinschaft mit ihm, zur Verbindung mit ihm. Und dann klopft der Heilige Geist an unsere Herzenstür. Und das tut er bei jedem Menschen im Leben, ich denke mehrmals sogar. Aber er zwingt nicht. Ich finde das so faszinierend. Das steht in der Bibel. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Schöpfer dieser Welt. Da steht nicht, siehe, ich stehe vor der Tür und wenn du nicht bei drei aufgemacht hast, dann trete ich sie ein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ein Mensch, der dann sein Herz öffnet, da zieht der Heilige Geist ein. Und dann fängt er an, mit Gott zu leben und für Gott zu leben. Dann fängt er an, Erfahrungen mit diesem Gott zu machen. Und dann fängt er irgendwann an, von diesen Erfahrungen zu berichten. Er wird von einem Zuhörer zum Bekenner und er fängt andere an, einzuladen zu diesem Gott. Das ist das Grundkonzept, wie Gott, wie Jesus Christus von Anfang an sein Reich bauen will, mit dem Heiligen Geist und mit seinem Menschen. Die Festbesucher treffen auf die Jünger Jesu, auf diese Jesusbekenner und dann ihre Reaktion, Vers 37, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Männer, was sollen wir denn tun? Und die Antwort von Petrus, tut Buße. Ich weiß nicht, was für Bilder in deinem Kopf aufpoppen, wenn du dieses Wort hörst, Buße. Neulich las ich von einer Volksgruppe in Asien, die hunderte Kilometer auf den Knien rutschte, zu dem Tempel ihres Gottes hin, um vor ihrem Gott Buße zu tun, in der Hoffnung, dass sich dann dieser Gott ihnen zuwendet, in der Hoffnung, dass dieser Gott sie überhaupt dann wahrnimmt und anschaut. Der Gedanke dahinter, wir müssen ganz viel leisten, um diesen Gott milde zu stimmen. Und der Weg zurück zu Gott, der ist unendlich weit. Das Wort Buße heißt übersetzt einfach nur Umkehr. Umkehr. Ich bin auf einem Weg weg von Gott. Und jetzt drehe ich mich um. Und dann mache ich eine fantastische Entdeckung. In dem Moment mache ich eine erstaunliche Entdeckung. Wisst ihr, was der erste Satz ist von der ersten Predigt? Also im Prinzip der erste Satz, der uns von Jesus überliefert ist, in Matthäus 4, Vers 17, kehrt um, tut Buße. Warum? Denn das Reich Gottes ist ganz nah an euch herangekommen. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Die ganze Bibel ist doch nichts anderes als ein Buch von einem Gott, der seinen Menschen nachgeht. Die ganze Bibel beschreibt davon, wie der Mensch sich immer wieder von Gott entfernt. Und Gott ist sich nicht zu blöd, jedes Mal diesen Menschen hinterherzugehen, bis dahin, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt, bis zu diesem Spitzensatz Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt doch, wenn ich umkehre, wenn ich mich hinwende zu Gott, dann mache ich die erstaunliche Entdeckung, er steht mit ausgebreiteten Armen direkt hinter mir. Taufe heißt, Gott hat sich für mich entschieden. Gott hat sich für mich entschieden. Das war jetzt vor 2000 Jahren und dann fragst du vielleicht, ja, gilt das denn auch heute? Gilt das denn mir? Hören wir die Antwort von Petrus, Vers 37. Kehrt um zu Gott, fordert Petrus die Zuhörer auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Jetzt kommt's. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Nachkommen bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Die jetzt noch fern sind und die später in der Ferne leben, Gott wird sie rufen. Und vielleicht ist heute so ein Tag, wo Gott dich ruft. Wo er anklopft bei dir, durch seinen Heiligen Geist. Vielleicht bist du heute ein neuer Zuhörer. Und der letzte Gedanke, Mutprobe Taufe. Fallen dir Entscheidungen leicht oder schwer? Wir treffen immer Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst. Die drei wichtigsten Entscheidungen, mein Beruf, der Mensch, mit dem ich durchs Leben gehen will, und ihr ahnt es schon, was die dritte Entscheidung sein könnte. Die Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich für Gott, für Jesus Christus. Wisst ihr, eigentlich müsste man viel besser sagen, ich begreife, dass er sich längst für mich entschieden hat und ich gebe ihm eigentlich nur Antwort und sage, ja. Schlage ein in diese ausgestreckte Hand. Ich bin davon überzeugt, es gibt keine Entscheidung in unserem Leben, wie diese, keine Entscheidung wird unser Leben so nachhaltig verändern. Und genau das drückt Taufe aus. Gott hat sich für mich entschieden. Sein Sohn Jesus Christus ist für mich gestorben. Er schenkt mir Vergebung, Erlösung. Er schenkt mir seine Gegenwart im Alltag. Er schenkt mir seinen Heiligen Geist. Er schenkt mir den Glauben. All das ist geschenkt. Ich kann mich nicht selbst taufen. Ich kann nicht ins Wasser gehen und sagen, so, jetzt bin ich getauft. Taufe ist ein Geschenk. Ich werde getauft, ich werde beschenkt. Und auch das gehört dann eben zur Taufe. Ich gebe Antwort. Ich treffe die Entscheidung, mich taufen zu lassen. Mich der Liebe Gottes anzuvertrauen. Ich sage Ja zu ihm. Damit endet unser Predigttext, Vers 41. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Also ganz so viele werden wir heute nicht, denke ich. Ja? Mutprobe Taufe. Warum ist Taufe eine Mutprobe? Aus zwei Gründen. Wisst ihr, es ist immer jemand Herr über mein Leben. Entweder sage ich, ja, ich bin mehr so ein Opfer. Opferrolle. Ja, dann sage ich immer die Umstände oder andere Menschen oder mein Chef oder die Krankheit oder was auch immer ist der Herr meines Lebens. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, ich bin der Pilot meines Lebens. Ich bestimme, wo es lang geht und ich halte alles und ich habe alles im Griff. Ganz ehrlich, meine Erfahrung zeigt mir, ich kann noch nicht mal für die nächste Stunde garantieren. Ich habe nämlich nicht den Überblick. Und ich habe nicht den Durchblick. Und um Pilot zu sein, da fehlt mir ehrlich gesagt der Überblick. Das ist meine Erfahrung. Und eine dritte Möglichkeit, Das ist auch das Bekenntnis dieser Jünger in Vers 36. Gott hat Jesus zum Herrn und Retter gemacht. Und Taufe bedeutet eben dann, dass ein neues Leben beginnt. Ein neues Leben, das Gott mir schenkt, ein Leben, das nach Gott fragt, ein Leben, das mit Gott und für Gott lebt, ein Leben, in dem ich Jesus Christus Herr sein lasse. Und das ist sicher auf der einen Seite eine Mutprobe, das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist eine Mutprobe zu sagen, ich stehe vom Pilotensitz auf und setze mich auf den Co-Pilotensitz und sage, Jesus Christus, du sollst der Pilot meines Lebens sein. Aber gleichzeitig aus eigener Erfahrung, ich kann euch nur sagen, es gibt keinen besseren Piloten als denjenigen, der das Leben erfunden hat, der diese Welt geschaffen hat, der mein Leben geschaffen hat, der den Überblick hat, der ewig ist, vor allen Dingen der verspricht, er will mir erfülltes, reiches Leben schenken. Und der zweite Grund, warum Taufe eine Mutprobe ist, mit der Taufe passiert es ja ganz offensichtlich, dass aus dem Zuhörer ein Bekenner wird. Werden wir gleich sogar ganz praktisch erleben. Aus dem Zuhörer wird ein Bekenner. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und sie ließen sich taufen. Ein Mensch hört zu, er hört diesen Ruf Gottes und er spürt und begreift, dass Gott ihn meint. Er begreift, dass Gott sich längst für ihn entschieden hat. Und dann gibt er der Liebe Gottes Antwort. Er fängt an zu glauben und er lässt sich taufen und bekennt genau das mutig. Es gibt Gott. Gott hat sich für mich entschieden und ich antworte ihm und ich will jetzt mit ihm leben und für ihn leben. Aus dem Zuhörer wird ein Bekenner. Mutprobe, Taufe. Und Lara hat diesen Ruf Gottes gehört und sie hat begriffen, dass Gott sich längst für sie entschieden hat. Sie wird uns das gleich selbst noch erzählen und gibt ihm heute sehr bewusst Antwort. Du wagst diese Mutprobe gleich. Und bist damit dann schon vom Zuhörer zum Bekenner geworden. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, dem geht das ganz genauso, gerade in diesem Moment. Dass er den Eindruck hat, Gott klopft an meine Tür. Der Heilige Geist spricht mich an. Vielleicht, dass du das zum ersten Mal erlebt hast. Vielleicht aber auch, dass du schon länger über diese Fragen nachdenkst. Gott hat sich für dich entschieden und vielleicht steht heute diese dritte wichtige Entscheidung für dein Leben an, dass du Gott Antwort gibst. Es wird immer Gründe geben, die dagegen sprechen. Immer. Es bleibt eine Mutprobe. Aber wenn du denkst, du bist gemeint, dann lade ich dich ein, sprich doch gleich Ute Feldmann-Werner oder Stefan Irle an oder mich. Steht ihr beiden einmal auf, damit sie alle sehen. Wir werden ja gleich für die Taufe rübergehen zum See. Und wenn jemand gerade merkt, ja, vielleicht ist das auch für mich dran, dann sprecht einfach jemanden von den beiden an. Und dann kann man miteinander überlegen, ob dieser Schritt heute dein Schritt ist. Taufe heißt, Gott hat sich für dich entschieden.